Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
Francesco Bagnaia wirft sein Motorrad und damit seinen ersten Sieg in der MotoGP weg. Maverick Vinales nimmt dieses Geschenk an, fährt den Sieg sicher nach Hause. Andrea Dovizioso behält zwar die WM-Führung, aber ist momentan wohl nur Mittelmaß und es gab einige Stürze, nur 13 Fahrer kamen ins Ziel. Das sind die Schlagzeilen des Grand Prix der Emilia-Romagna vom Wochenende in Misano, dem zweiten Rennen auf der Hausstrecke von Valentino Rossi. Darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und an meiner Seite habe ich wieder die versammelte Fachkompetenz, was die MotoGP angeht, von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist. Hallo Juliane.
Hallo zusammen.
Auf der anderen Seite Gerald Dierenberg. Hallo Gerald.
Hallo, servus.
Juliane, das war ein komisches Rennen, was wir in der MotoGP erlebt haben. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, so ganz aus dem Sattel reißen konnte es mich nicht. Du warst deutlich begeisterter.
Doch, also man muss sagen, jetzt im Vergleich zur Vorwoche haben wir wieder ein anderes Podest gesehen. Einen anderen Sieger, der vor einer Woche im Kampf um die Podestplätze keine Rolle gespielt hat, mit Maverick Vinales. Und es stand wieder ein anderer Sieger als bisher auf dem Podest, der sechste im siebten Rennen. Also es zeigt sich einmal mehr, dass diese Saison unberechenbar ist und weiter spannend bleibt. Und wir haben, du hast es erwähnt, auch ordentlich Drama gehabt mit einigen Stürzen, nur 13 Fahrer im Ziel. Leider hat es auch den Lokalmatador Valentino Rossi erwischt. Schon nach anderthalb Runden ist er zu Boden gegangen. Da werden wir sicherlich noch ausführlich drüber sprechen. Auch was die Bedingungen dabei für eine Rolle gespielt haben, denn so viele Stürze, alle übers Vorderrad in einem Rennen, ist doch eher ungewöhnlich. Aber die einzige Konstante, muss man sagen, war auf dem Podest tatsächlich Joan Mir. Der hat wieder eine tolle Aufholjagd gezeigt und ist jetzt in der WM absolut im Spiel um den Titel. Und ich erinnere an unsere Mutmaßung und Prognose vom letzten Mal, dass Joan Mir im Titelkampf eine große Rolle spielen wird. Und jetzt ist er wirklich nur 4 Punkte von der Spitze entfernt. So eng war es, soweit ich mich erinnern kann, zuletzt keine Ahnung wann. Und insofern gibt es auf jeden Fall viel, was wir zu besprechen haben.
Es ist eine ganze Menge, was wir zu besprechen haben. Die ersten 4 Fahrer sind innerhalb von 4 Punkten jetzt in der Fahrer-WM-Wertung. Franco Morbidelli und Jack Miller mit 64 Punkten auch noch nicht so weit dahinter. Dafür haben wir noch genug Rennen. Gerald, das spannendste WM-Rennen seit wann? Die Frage geht gleich mal weiter.
Ja. Nein, also dass vor allem so viele Fahrer die Chance haben, Weltmeister zu werden, ist glaube ich, die coole Geschichte, weil in den vergangenen Jahren, selbst wenn wir enge Titelkämpfe hatten, dann war es zwischen 2 oder maximal 3 Fahrern. Und das waren aber auch Fahrer, die eigentlich an jedem Wochenende um den Sieg gekämpft haben. Und jetzt kannst du in einem Wochenende gewinnen und im nächsten wirst du Zehnter. Ja? Also so eine Situation hatten wir, glaube ich, noch nie in der Weltmeisterschaft. Und ich meine, Nakagami hat wieder seine Serie von Top-10-Plätzen fortgesetzt, hat jetzt 21 Punkte Rückstand und ist weiterhin in Schlagdistanz. Er hat gesagt, er ist nach dem Rennen in die Box gekommen und Alberto Pucci, der Honda-Teamchef, hat zu ihm gesagt, hey, du kannst immer noch Weltmeister werden in diesem Jahr. Also das ist so unglaublich und unfassbar. Also die Saison wird uns natürlich noch sehr, sehr viel Abwechslung bringen und einen neuen Weltmeister nehme ich an, ja, weil ob es Rossi schafft, ist schwierig zu sagen und wir haben viele neue Gesichter. Joan Mir ist natürlich ein heißer Kandidat nach den beiden Rennen, aber nach den letzten 4 Rennen, aber das waren jetzt nur Rennen auf 2 verschiedenen Strecken, also man muss warten, wie es dann in Barcelona wieder aussehen wird.
Und ihr habt das auch schon auf motorsporttotal.com geschrieben, der Generationenwechsel ist eigentlich voll im Gange. Auch wenn mit Maverick Vinales ein alter Bekannter dieses Rennen gewonnen hat, hätte er es eigentlich nicht gewinnen dürfen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Juliane, bis 8 Runden vor Schluss, glaube ich, führte Pecco Bagnaia. Francesco Bagnaia machte bis dahin ein wirklich famoses Rennen, machte keine Fehler, er fuhr vorne weg, er fuhr auch relativ ungefährdet vorne weg. So langsam hatte Maverick Vinales ein wenig von dem Rückstand abgeknabbert, aber dann fuhr Francesco Bagnaia in die Kurve und das Vorderrad klappte weg und auf einmal war er gestürzt und musste das Rennen aufgeben. Francesco Bagnaia war auf dem Weg zu seinem ersten MotoGP-Sieg in diesem in diesem Rennen. Was war der Grund, warum er da vom Motorrad absteigen musste beziehungsweise gestürzt ist?
Ja, ich glaube, das kam für ihn genauso überraschend wie für uns. Du sagtest es, er sah eigentlich so aus, als hätte er das Ganze unter Kontrolle. Und er hat es dann im Nachhinein auch gesagt. Also er hat sich wohlgefühlt, er hat da seine Runden abgespult. Er hatte ja schon vorher in den ganzen Trainings gezeigt, dass er eine der stärksten Rennpace hat. Und im Qualifying stand er ja nur deswegen nicht auf der Pole, weil er auf seiner schnellsten Runde, die im Übrigen ein Streckenrekord gewesen wäre, auf das Grün, also über die Track Limits hinausgekommen ist und ihm die Runde gestrichen wurde. Dadurch stand er nicht ganz vorn, sondern eben auf Startplatz 5. Aber er hat ja im Rennen sofort viele Plätze gut gemacht und dann nach 7 Runden Vinales, der bis dahin an der Spitze lag, eingeholt und da dann auch relativ schnell in Vorsprung rausgefahren und den dann relativ souverän verwaltet, hatte man den Eindruck. Also es wirkte wirklich, als hätte er das im Griff. Dann kam, wie du sagtest, dieser Sturz 7 Runden vor Schluss und er hat sich im Nachhinein selber verdutzt darüber gezeigt. Er wusste nicht wirklich, woran es liegt. Er hat gesagt, ich bin genauso gefahren, ich bin genauso ans Gas gegangen, ich habe genauso gebremst, ich habe nichts anders gemacht. Und seine Vermutung war tatsächlich kurioserweise, dass er da irgendwelchen Unrat aufgesammelt hat, über was drüber gefahren ist, vielleicht ein Abreißvisier oder ein bisschen Schmutz oder was auch immer und das den Sturz verursacht haben könnte. Von außen beurteilt ist es jetzt wirklich schwer zu sehen. Das war seine Vermutung, wahrscheinlich auch aus der Verzweiflung heraus, dass er sich den Sturz anders nicht erklären konnte. Fakt ist, du hast es gesagt, er hat eigentlich einen sicheren Sieg weggeschmissen, verloren. Ist natürlich bitter für ihn, letzte Woche auf dem Podium, jetzt so souverän in Führung. Vinales hat dadurch den Sieg geerbt, aber man muss auch sagen, er hat sich es trotzdem verdient, denn er ist, obwohl der Abstand bei ja konstant so 1,5 Sekunden lag, dran geblieben, hat nicht aufgegeben, hat seinen Rhythmus durchgezogen und war am Ende eben der ja glückliche Gewinner dieser für Bagnaia ja unglücklichen Situation.
Gerald, warum war Bagnaia mit der Ducati so schnell? Weil wir sprechen nachher noch über Andrea Dovizioso und die Ducati hatte insgesamt ein paar Probleme. Danilo Petrucci nur auf Platz 10, Johann Sarko nur auf Platz 11, Tito Rabat, Jack Miller sind ausgeschieden. Insgesamt war das kein gutes Wochenende für Ducati. Warum ist Bagnaia so schnell gewesen auf dieser eigentlich für Yamaha favorisierten Strecke?
Ja, das werden sich die anderen Ducati-Fahrer wahrscheinlich auch die Frage stellen. Also er sagt selber, das hat er schon beim ersten Misano-Wochenende gesagt, wie er zurückgekehrt ist, dass er extrem an seinem Fahrstil gearbeitet hat, um sich besser auf die Ducati einzustellen. Und vor allem an der Bremsphase hat er gearbeitet. Das war im vergangenen Jahr für ihn noch schwierig und da hat er verloren im Vergleich zu den anderen Fahrern. Und er hat gesagt, er fährt auch mit der härtesten Vordergabel als alle anderen Ducati-Fahrer. Und jetzt gestern nach dem Rennen, nach dieser starken Performance, die er bis zum Sturz gezeigt hat, hat er gesagt, dass die Bremsphase und Kurveneingang, da macht er die Zeit gut im Vergleich zu den anderen Ducati-Fahrern. Und da hat er den Vorteil. Scheint für ihn zu funktionieren. Er hat gesagt, das hat eigentlich in Jerez ja auch schon gut funktioniert, wo er dann mit Motorschaden den zweiten Platz verloren hat. Dann in Brünn war im Training okay dabei, schwierig einzuschätzen, wie es ganze Wochenende gewesen wäre, weil er sich da eben das Bein gebrochen hat, das Schienbein. Und jetzt ist Misano zurückgekommen und war sofort vom Stand weg wieder stark. Jetzt wird es natürlich interessant werden, ob er das in Barcelona auch umsetzen kann. Barcelona sollte eigentlich auch Ducati wieder liegen, generell. Da war Dovizioso in den vergangenen Jahren stark. Auch Lorenzo war stark dort mit der Ducati auch. Die Strecke in Barcelona hat weniger Grip, ja, und deutlich weniger Grip als dieser neue Asphalt in Misano, was wieder das Kräfteverhältnis auf den Kopf stellen könnte und durcheinander wirbeln könnte. Aber wie gesagt, wenn Bagnaia das in Barcelona oder dann nachher auch in Le Mans bestätigen kann, dann ist das schon eine ziemliche Ansage, ja.
Francesco Bagnaia war in der Startaufstellung auf Platz 5 und konnte dann wirklich die Spitze übernehmen und fuhr von vorne weg. Und wir können Maverick Vinales als Sieger nicht besprechen, ohne vorher Francesco Bagnaia besprochen zu haben, der zu dem Zeitpunkt führte und der zu dem Zeitpunkt relativ sicher führte und dann auf einmal den Crash hatte beziehungsweise dann gestürzt ist und ausgeschieden ist 7 Runden vor Schluss. Deswegen kommen wir jetzt zu Maverick Vinales. Es ist eine Yamaha-Strecke, diese Strecke in Misano. Und wir haben immer gesagt, Mensch, Das ist eine Strecke, wo Yamaha dann auch glänzen muss. Letzte Woche hat es nicht zu 100% geklappt. An diesem Wochenende hat es dann geklappt für Yamaha mit Maverick Vinales, mit dem Sieg. Und Juliane, er hat das Rennen, als er diese Führung bekommen hat von Bagnaia, so quasi geschenkt auf dem Serviertablett bekommen hat, hat er das sehr, sehr souverän gemacht, wie ich fand. Er hat dann seine Runden abgespult, hat dann am Ende 2,5 Sekunden Vorsprung gehabt. Das waren zwischendurch 4 Sekunden. Aber das fand ich eine enorm erwachsene Fahrt von Maverick Vinales, der ja so eigentlich ziemlich viele Probleme hatte dann auch in dieser Saison bislang.
Genau, also wir müssen uns vor Augen halten, wie das Ganze in der Vorwoche für ihn abgelaufen ist. Da war er in den Trainings so stark, dass man ihn auf jeden Fall für den Sieg auf dem Zettel haben musste. Er stand auf der Pole Position und dann ging im Rennen irgendwie gar nichts. Da hat er viel Kritik einstecken müssen. Er selber hat gerätselt und sich gefragt, wieso funktioniert das in den Trainings und dann im Rennen nicht. Und deswegen gab es vor diesem zweiten Rennwochenende in Misano in Bezug auf ihn schon relativ viele Fragezeichen. Dann stand er am Samstag wieder auf der Pole und man musste befürchten, okay, das wird am Rennsonntag wieder nichts. Aber man hat von Anfang an gesehen, dass er sich viel wohler gefühlt hat. Das lag wahrscheinlich, so erklärt er es selber, an der Reifenwahl. Wir hatten es letztes Mal besprochen. Er war im ersten Misano-Rennen der Einzige, der hinten den harten Reifen gewählt hat. Und da konnte er am Anfang nicht wirklich angreifen und dann lag er schon relativ früh auf verlorenem Posten. Diesmal ist er mit Medium-Medium gefahren, also der mittelharten Mischung, sowohl vorne als auch hinten. Und man hat gleich am Start gesehen, er konnte viel besser attackieren. Er hat sich ja Jack Miller, der in der ersten Kurve vorne war, wenige Kurven danach schon wieder geschnappt und dann schon einen relativ komfortablen Vorsprung rausgefahren. Und selbst als dann Bagnaia von hinten kam und ihn überholt hat, hat er sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat weiter seine Runden abgespült, weiter seinen Rhythmus gefahren und war dann eben der Nutznießer des Sturzes in Führung und hat das, wie du schon gesagt hast, zum Ende hin wirklich souverän gemacht. Zwar kam dann zum Schluss mir, der ja immer eine starke Pace hinten raus hat, noch mal ran, aber der Sieg war eigentlich dann zu dem Zeitpunkt von Vinales nicht mehr in Gefahr. Er konnte sich nur noch selber schlagen. Das hat er zum Glück nicht. Und so war es sein erster Saisonsieg. Und vielleicht ist das jetzt so die Initialzündung für ihn, weniger zu grübeln, auf sein eigenes Gefühl zu hören und das, was er in den Trainings zeigt, dann eben auch im Rennen umzusetzen. Das ist ihm auf jeden Fall diesmal gelungen.
Ich hatte das Gefühl, dass er die letzten Runden, als mir dann nochmal aufkam, dass er es kontrolliert nach Hause gefahren hat und nicht mehr überpacen wollte. Oder hat er hinterher noch irgendwas gesagt, dass er das mit dem Material nicht mehr so ganz gehalten hat?
Nein, also er war relativ zufrieden mit dem ganzen Rennverlauf und er hat auch gesagt, diesmal war die Reifenwahl die richtige. Wir haben die Reifen gewählt, die alle anderen auch gefahren haben. Also alle anderen ist übertrieben. Wir haben durchaus sehr viele unterschiedliche Kombinationen gesehen, aber zum Beispiel Joan Mir ist mit dem Medium-Medium gefahren, sowohl im ersten als auch im zweiten Rennen. Und für Vinales hat das perfekt funktioniert. Und er war wirklich, also ich habe ihn viele, viele Rennen lang nicht mehr so gelöst gesehen. Also er hat wirklich über beide Backen gestrahlt und im WM-Kampf ist er jetzt auch wieder dran. Er liegt auf Platz 3 mit einem Punkt Rückstand. Das wird ihm sicherlich auch nochmal eine extra Portion Motivation geben. Jetzt die letzten 7 Rennen, wir sind ja erst bei der Hälfte der Saison, sich nochmal reinzuhängen und da nicht den Anschluss zu verlieren.
Gerald, wir haben über Yamaha so häufig gesprochen in diesem Podcast und so häufig darüber gesprochen, ja, sie wissen selber nicht, woran es liegt und sie sind noch nicht so weit, dass sie dann auch jemanden wie Marc Marquez Paroli bieten können etc. Jetzt haben sie Siege, jetzt sind sie oben dran, Marc Marquez fehlt nach wie vor. Jetzt haben sie dann auch von Maverick Vinales dann wieder einen Sieg geholt. Letzte Woche war Valentino Rossi kurz davor, wieder aufs Podium zu kommen, über den müssen wir gleich auch noch sprechen. Ist das jetzt alles ein bisschen besser geworden bei Yamaha oder sind die Probleme nach wie vor da? Aber sie können es besser übertünchen, dadurch, dass die Weltmeisterschaft insgesamt so ausgeglichen ist.
Ja, es hängt sicher einerseits mit der Streckencharakteristik zusammen und viel Grip hilft der Yamaha auch. Wenn sie jetzt auf eine Strecke kommen, wo die Charakteristik nicht passt zum flüssigen Fahrstil und es auch weniger Grip gibt, dann haben sie wieder mehr Probleme. Und was halt auch wieder interessant ist, Morbidelli war super stark vergangenes Wochenende und in diesem Wochenende war er insgesamt auch in den Trainings nicht mehr so souverän irgendwie wie vergangenes Wochenende. Okay, er hat eine Magenverstimmung, wie sehr ihn das wirklich geschwächt hat, können wir von außen nicht wirklich sagen. Er hat sich da nicht so in die Karten blicken lassen. Und Julian hat es angesprochen, Vinales auch, jetzt war es perfekt. Obwohl er, wenn Bagnaia nicht gestürzt wäre, hätte er das Rennen wahrscheinlich nicht gewonnen, muss man auch festhalten. Ja. Aber bei Vinales weiß man natürlich nicht, wie ist es beim nächsten Rennen. Wir haben jetzt in den vergangenen ein, zwei Jahren immer wieder perfekte Rennen von ihm gesehen. Wochenende dominiert, Rennen dominiert. Dann sind die nächsten 5, 6 Rennen katastrophal schlecht. Ja, wo er dann selber nicht weiß, warum es auf einmal wieder so schlecht ist. Ja, also keine Ahnung. Ich glaube, Vinales weiß jetzt selber nicht, wie es in Barcelona ist. Da kann er auf der einen Seite wirklich super stark sein und auch gewinnen und dann vielleicht geht auch gar nichts und er wird wieder 6. oder 7. Keine Ahnung, ja. Also das ist diese Wundertüte, ja, was auch zeigt, wie schwierig es ist, dieses ganze Puzzle halt zusammenzubringen, dass du es umsetzen kannst, ja.
Ist es also eins der großen Probleme von Yamaha, die Konstanz, die fehlende?
Ja, finde ich schon. Und es hängt, wie gesagt, auch von Strecke zu Strecke ab, ja. Und Suzuki scheint hier ein bisschen ausbalanciert zu sein. Die sind jetzt auf keiner Strecke wirklich überlegen, sagen wir mal, aber sie sind jetzt auf keiner Strecke auch ganz schlecht. Also du siehst bei den anderen Marken irgendwie viel mehr Formschwankungen von Strecke zu Strecke und Suzuki ist da hier, scheint zumindest am stabilsten auf einem konstanteren Level zu sein.
Yamaha hatte insgesamt kein schlechtes Wochenende, möchte man sagen. Eigentlich wäre Fabio Quartararo auch noch auf Platz 3 gefahren, aber der musste wegen einer Überschreitung der Linien, musste er 3 Sekunden Strafe hinnehmen, ist dann auf Platz 4 geführt worden. Pol Espargaro ist dann auf das Treppchen gekommen. Quartararo war hinterher fuchsteufelswild, hat gesagt, ich habe überhaupt keine Verwarnung bekommen, ich weiß überhaupt nicht, was da los gewesen ist. Franco Morbidelli ist 9. geworden, ist aber in der ersten Runde gestürzt, hatte einen Crash mit Aleix Espargaro, ist dann wieder auf die Maschine gestiegen und hat am Ende Platz 9 dann noch gerettet. Juliane, so auf dem Papier sagt man Platz 4, Platz 9, ja, das hätte besser laufen können, aber eigentlich haben Quartararo und Morbidelli doch fast das Beste daraus gemacht, oder?
Ja, also wie gesagt, Morbidelli ging ziemlich angeschlagen in dieses Rennwochenende. Also sein Teamchef hat gemeint, eigentlich müsste der Kerl im Bett liegen und sich auskurieren. Also er konnte am Freitag und am Samstag noch nicht mal die Medienrunden wahrnehmen, sondern hat sich gleich in seinen Motorraum zurückgezogen, um sich zu erholen. Also das scheint schon eine relativ kritische Sache gewesen zu sein. Also gesundheitlich dann auch mit so einer Magenverstimmung ins Rennen zu gehen, stelle ich mir schon nicht so angenehm vor. Und dann, du hast es angesprochen, den Vorfall mit Aleix Espargaro in der ersten Runde. Morbidelli ist, glaube ich, sitzen geblieben zwar, aber wurde sehr, sehr weit nach hinten durchgereicht, bis auf Platz 19, wenn ich mich nicht täusche. Also da hat er noch 10 Plätze gut gemacht. Okay, es sind auch einige gestürzt, aber Schadensbegrenzung kann man sagen, auch wenn es natürlich nach dem Sieg in der Vorwoche eine kleine Enttäuschung ist. Und Quartararo hätte unter normalen Umständen auf dem Podest gestanden, wie du sagtest. Nun ist er einmal zu viel über die Track-Limits hinausgekommen. Man muss ja sagen, wenn man das 3-mal gemacht hat, wird man verwarnt und beim 5. Mal bekommt man eine Strafe. Also es war schon keine Ausnahme bei ihm, sondern er hat es einfach ein paar Mal zu oft gemacht und ist dann auch zu Recht bestraft worden. Das Unglückliche war eben, das kam vor Beginn der letzten Runde. Es war eigentlich eine Long-Lap-Penalty, also so eine verlängerte Kurve, die man dann fahren muss. Das hat er aber zu spät mitgekriegt, deswegen konnte er die nicht mehr antreten und hat 3 Sekunden bekommen und ist dann eben auf Platz 4 zurückgefallen. Du sagtest es, er war fuchsteufelswild. Man muss aber sagen, er hat am Ende seinen Fehler eingesehen, hat aber auch gesagt, ich habe keine Warnung bekommen. Deswegen habe ich auch nicht wirklich drauf geachtet und deswegen finde ich es auch ein Stück weit unfair. Aber nun muss man sagen, das Grün ist das Grün. Keiner soll da eigentlich überhaupt drauf fahren und insofern ist es schon seine Schuld. Aber insgesamt muss man sagen, zeigt seine Formkurve wieder nach oben. Wenn wir uns erinnern, in den letzten Rennen, da ging nicht viel. Platz 7, Platz 13, dann der Ausfall. Jetzt mit Platz 4 hat er zumindest wieder mal ein paar wichtige Punkte in der WM gesammelt. Das verlorene Podest, denke ich, kann er da schon verschmerzen.
Also er nimmt es hin, aber nur mit erhobenem Zeigefinger.
Ja, so ungefähr. Aber ich glaube, diese Track Limits, das hat er sich jetzt gemerkt, das passiert ihm nicht nochmal. Ja.
Fabio Quartararo auf Platz 4 und dann lasst uns doch mal Yamaha abschließen. Dann müssen wir mit dem traurigen Helden Valentino Rossi das noch abschließen. Der ist nämlich sofort raus in der Runde 2, konnte aber nochmal auf die Maschine aufsteigen und dann musste er in der Mitte des Rennens, nach 17 Runden, musste Rossi dann absteigen, das Motorrad abstellen. Was war da passiert, Gerald?
Ja, er hat einen kleinen Fehler einfach gemacht und ist gestürzt. Er hat gesagt, dass er halt insgesamt nicht so konkurrenzfähig und stark war. Er ist dann halt noch weitergefahren, aber dann hat er einfach irgendwann das Motorrad abgestellt. War nicht sein Tag. Ja, gehört zum Rennsport dazu. Die positive Nachricht ist, dass wir jetzt wahrscheinlich bis Barcelona die Bestätigung bekommen, dass er nächstes Jahr für Petronas Yamaha fahren wird. Also diese Vertragsverkündigung wird in den nächsten Tagen passieren.
Also doch noch gute Nachrichten für Valentino Rossi.
Ja, genau. Also das wird jetzt unter Dach und Fach sein. Angeblich wurde das schon irgendwann jetzt im Laufe des Misano-Wochenendes oder sogar zwischen den beiden Misano-Wochenenden unterschrieben, den Vertrag. Und jetzt wird das eben bis Barcelona verkündet werden, was man so hört.
Schön, wenn man mit Mitte 20 so einen Vertrag bekommt, oder? Was Valentino Rossi angeht.
Ja, total, ja. Ich habe schon gehört, dass er dann nächstes Jahr wieder viel Werbung für seine Merchandising-Produkte machen kann. Ja, und ist cool, dass er natürlich weiterfährt, ja, also wird interessant werden, ja.
Es gibt bei ihm keine Ermüdungserscheinung, dass er sagt, Leute, ich lasse jetzt die Jüngeren ran, wir sehen ja den Generationenwechsel. Es gibt bei ihm keine Ermüdungserscheinung, er hat immer noch Bock auf MotoGP fahren und er hat immer noch Bock, den Jungen zu zeigen.
Er ist ja auch konkurrenzfähig. Er hat vergangenes Wochenende beim ersten Misano-Rennen ums Podest gekämpft. Ja, und das ist genau das, was er möchte. Ich glaube schon, dass er abgeschrieben hat, dass er nochmal Weltmeister wird. Ja, okay, diese Saison ist vollkommen crazy. Weiß man jetzt nicht, was am Ende rauskommen wird. Aber wenn wir jetzt eine Normalsaison haben mit Marc Marquez und so, dann glaube ich, ist ihm klar, dass das fast unmöglich wird, da Weltmeister zu werden. Aber solange er ums Podium kämpfen kann, solange er hier mit den Jungen mitkämpfen kann, mitmischen kann, immer wieder Erfolgserlebnisse hat, dann solange will er weitermachen. Ja? Und warum auch nicht? Ja? Es macht ihm Spaß, er ist motiviert, er ist fit. Ja, ist coole Geschichte, ja? dass er weiterfährt. Und ich meine, wir erleben hier eine Legende, die für alle Zeiten einer der größten Rennfahrer aller Zeiten sein wird, und wenn wir in 40 Jahren über MotoGP reden, haben wir erlebt, wie Rossi gefahren ist, ja, und vorne mitgefightet hat. Also das ist schon etwas ganz Besonderes.
Valentino Rossi wird also nächstes Jahr auch weiterfahren in der MotoGP und wir können uns alle drauf freuen. Und dann ist hoffentlich auch das Rennen in Misano dann wieder voll in den Zuschauerrängen mit Zuschauern, die dann die die Rossi-Klamotten anhaben, beziehungsweise Merchandising von Valentino Rossi. Das war Yamaha und damit kommen wir zu Suzuki und zu Juan Mir. Und Juliane, Juan Mir, du hast es eben schon gesagt, Juan Mir ist jetzt direkt drin in diesem Kampf um die Weltmeisterschaft. Er hat die letzten vier Rennen wirklich konstant abgeliefert, dreimal Podium, einmal dann noch den vierten Platz dazu gemacht. Er hat jetzt 80 Punkte, er ist 4 Punkte hinter Andrea Dovizioso und die Suzuki macht irgendwie Rennen für Rennen einen stärkeren Eindruck. Sie ist voll konkurrenzfähig und Juan Mir kann man in einem Atemzug mit Dovizioso Quartararo und Maverick Vinales nennen um den WM-Titel, oder?
Absolut. Also wir haben ja das Thema Konstanz schon angesprochen und ich habe eine ganz interessante Zusammenfassung auf Twitter gefunden, die so ein bisschen aufschlüsselt, wie viele Punkte die jeweiligen Fahrer in den letzten vier Rennen gesammelt haben. Und da liegt Juan Mir mit 69 Punkten vorn, Dovizioso hat 53 Punkte gesammelt, Miller 44 und Vinales und Oliveira 41. Also mit 69 Punkten hat Juan Mir also die meisten Zähler gesammelt in den letzten vier Rennen. Das zeigt, dass er immer vorne dabei war. Und dieses Mal, muss man ja sagen, hat er sich das Leben eigentlich noch schwerer gemacht als am ersten Misano-Rennwochenende. Da ist er von Startplatz 7 ins Rennen gegangen. Diesmal war es sogar nur Startplatz 11. Und er ist trotzdem Zweiter geworden. Also wenn man sich mal vor Augen hält, was drin wäre, wenn er dieses Qualifying mal auf die Reihe kriegen würde, dann würde er ja immer um Podestplätze und den Sieg mitkämpfen. Also wenn Suzuki das Problem löst, dann sind sie auf jeden Fall einer der absoluten Favoriten auf den Titel. Denn was da Juan Mir wieder in der letzten Rennhälfte gezeigt hat, der ist ja dann am Ende an Pol Espargaro und Fabio Quartararo regelrecht vorbeigeflogen und hat dann ja auch noch Boden auf Vinales gut gemacht. Also mit gebrauchten Reifen ist die Suzuki fast unschlagbar, muss man fast sagen. Und insofern denke ich, und Gerald hat es ja auch gesagt, dass man die für die nächsten Rennen, egal auf welcher Strecke, unbedingt auf dem Zettel haben muss, weil die Suzuki wirklich das Motorrad zu sein scheint, das egal welche Bedingungen sind, egal welche Streckencharakteristik wir haben, das beste Motorrad ist. Man muss ja auch sagen, in puncto Bedingungen, dieses Rennwochenende war es etwas kühler als am vergangenen Rennwochenende. In der Moto2 hat es auch einen kleinen Regenschauer gegeben, das beeinflusst die Gripverhältnisse natürlich auch. Wir haben extrem viele Vorderradrutscher gesehen, wir haben es angesprochen, nur 13 Fahrer sind ins Ziel gekommen und die Suzuki hat das alles gar nicht interessiert. Also Joan Mir hat da einen Rhythmus gefahren, dem am Ende keiner mitfahren konnte, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also wie gesagt, wenn er es schafft, in die ersten zwei Startreihen zu fahren, was er sich ja eigentlich für dieses Rennwochenende auch vorgenommen hatte, dann ist er auf jeden Fall ein absoluter Siegkandidat und das in nahezu jedem Rennen. Also es wird auf jeden Fall noch spannend zu sehen, ob man dieses Qualifying in den Griff bekommt, denn dann... Ja, dann gibt's kein Halten mehr für Suzuki, habe ich so ein bisschen den Eindruck.
Aber hat Suzuki sich in irgendeiner Weise dazu geäußert, warum sie Probleme im Qualifying haben? Weil das Qualifying war nun wirklich nicht überragend von ihnen. Auf Platz 11, Juan Mir, auf Platz 18, Alex Rins. Damit kann man ja nun wirklich nicht angeben.
Also tatsächlich, man denkt ja immer, man kann nicht zu viel Grip haben, aber beide sagen, sie haben mit den frischen Reifen, gerade auf dieser Strecke mit dem neuen Asphalt, zu viel Grip. Da schiebt halt das Hinterrad und das Bike wird auf der Bremse instabil, dann kann man nicht mehr so bremsen, wie es gewohnt ist und dann kommt der ganze Fluss durcheinander. Also wirklich gut funktioniert das Motorrad erst, wenn die Reifen so ein paar Runden auf dem Buckel haben, der Tank ein bisschen leerer wird, die Reifen ein bisschen abgeriebener werden und dann kommen die richtig in Fahrt. Wenn sie das Problem lösen, dass sie auch auf den frischen Reifen auf eine schnelle Runde gesehen schnell unterwegs sind und mit den Spitzenleuten mithalten können, dann sind sie auf jeden Fall, wie gesagt, ein absoluter Favorit.
Was hat Alex Rins falsch gemacht, Gerald, dass er nicht in diese Juan Mir-Sphären vorgedrungen ist? 12. ist er am Ende geworden, hatte 24 Sekunden Rückstand. Was ist bei ihm falsch gelaufen?
Er hat irgendwie das ganze Wochenende nicht das optimale Gefühl gefunden. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass er eigentlich seit dem ersten Rennen in Jerez mit der Schulter angeschlagen ist. Hatte dann im Training noch einen wilden Highsider, den er abfangen konnte. Dann hat das einfach nicht mehr gepasst vom Gefühl her und die Schulter, es kommt noch dazu, wo sie mit Physiotherapeuten weiterarbeiten. Und auf der anderen Seite hat Joan Mir gesagt, dass ihm der erste Podestplatz in Österreich so viel Selbstvertrauen gegeben hat und dass es bei ihm im Kopf Klick gemacht hat. Also da hat er irgendwie für sich nochmal den Turbo gefunden und legt zu. Und bei Rins, wenn du das Gefühl nicht optimal hast, ein bisschen körperliche Probleme, dann bist du halt 12. Ja, das ist in der so engen MotoGP, glaube ich, auch ein Mitgrund für solche Unterschiede.
Aber er hat ja nicht die Möglichkeiten gehabt, wie zum Beispiel Juan Mir, der in den letzten Runden einfach nochmal ein anderes Level als die anderen gefahren ist. Juliana hat es gerade gesagt, wie ein Quartararo und Espargaro in den letzten 2-3 Runden vorbeigefahren ist. Das war ja absolute Weltklasse und dieses scheint Alex Rins da nicht zu haben, beziehungsweise den Gang scheint er nicht gefunden zu haben.
Ja, genau. Also auch beim ersten Misano-Rennen hat er ja am Ende auch Probleme bekommen mit Armpump und wo er schwächer geworden ist, wo dann auch Mir nach vorne gefahren, noch aufs Podium gefahren ist. Und wenn du eben körperlich auch nicht hundertprozentig fit bist, ich meine, die Saison ist schon sehr anstrengend mit so vielen Rennen in so kurzer Zeit hintereinander, das spürt er sicher.
Ja, also Juan Mir mit einer richtig guten Vorstellung, Alex Rins mit einer etwas weniger guten Vorstellung. Auf jeden Fall können wir sagen, dass Suzuki absolut konkurrenzfähig ist und gerade im zweiten Teil eines Rennens im Moment wirklich Weltklasseleistungen abliefert. Weltklasseleistungen abgeliefert diese Saison hat Honda noch nicht. Aber Juliane, sie haben am Ende Platz 6 und Platz 7 belegt. Takaaki Nakagami auf Platz 6, Alex Marquez auf Platz 7. Das werden sie wahrscheinlich hingenommen haben, diese Ergebnisse wie ein Verdurstender die Oase in der Wüste, oder?
Ja, also Gerald hat es ja vorhin schon angesprochen, man schöpft ja auch aus dem geringen Rückstand in der WM so ein bisschen Hoffnung und zieht sich da selber so ein bisschen hoch und es ist ja auch durchaus gerechtfertigt, man liegt nur 21 Punkte zurück, also und wenn man schaut, wie der bisherige Saisonverlauf so war, dann ist es ja so gut wie nichts. Also es geht ja immer rauf und runter. Und man muss wirklich sagen, man ist ja verletzungsbedingt wirklich gebeutelt. Nun ist Marc Marquez nicht dabei, Cal Crutchlow ist nicht dabei. An dem Wochenende jetzt ist auch noch der Ersatz von Marc Marquez, nämlich Stefan Bradl, ausgefallen. Der hat nach den ersten Trainings gesagt, das geht mit meinem Arm nicht. Er hatte nach dem ersten Misano-Rennwochenende da schon Nervenprobleme im rechten Ellenbogen und das wurde dann einfach zu gefährlich, da auch kräftemäßig das Motorrad zu kontrollieren. Insofern war man da eben mit Takaki Nakagami und Alex Marquez auf zwei Fahrer allein gestellt und die haben im Rennen wirklich abgeliefert. Also muss man schon sagen, klar haben sie von den Ausfällen profitiert, aber man muss es eben auch erstmal ins Ziel bringen. Und mit Platz 6 und Platz 7 war das für Alex Marquez sogar das beste Ergebnis in seiner bisherigen MotoGP-Karriere. Er zeigt ja im Rennen durchaus immer eine solide Pace, ist gut dabei, fährt ein gutes Tempo im Vergleich zur direkten Konkurrenz, aber das Problem bei ihm und auch so ein bisschen bei Nakagami war dieses Mal wieder der schlechte Startplatz. Also die starten immer von weit hinten, haben dann eben zu Beginn des Rennens viel Arbeit vor sich und wenn sie sich dann einmal freigefahren haben, dann ist das ganze Rennen schon fast wieder vorbei. Aber nichtsdestotrotz mit Platz 6 und Platz 7 gut gepunktet und Honda sicherlich so ein bisschen Hoffnung gegeben mit Blick auf die zweite Saisonhälfte, dass man da eventuell doch noch ein bisschen mehr reißen kann und sich an die Top 5 heranpirscht. Es ist ja auch kein Geheimnis, dass Nakagami auf seinen ersten Podestplatz hinarbeitet und ich denke, auch hier gilt, wenn er das Qualifying besser auf die Reihe kriegt, ist das durchaus drin für ihn.
Platz 12 und Platz 17 waren die Qualifying-Plätze für Honda. Takaaki Nakagami auf Platz 12, Alex Marquez auf 17. Am Ende ist es Platz 6 und Platz 7 geworden. Das waren die beiden einzigen Hondas, die im Rennen waren. Gerald, Stefan Bradl war nicht dabei. Nachdem Marc Marquez schon so gut ja die ganze Saison ausfällt, ist auch Stefan Bradl jetzt ausgefallen. Was ist das Problem bei Stefan Bradl gewesen?
Also er hatte im ersten Misano-Rennen gesagt, dass er Probleme mit dem Nerv bekommen hat im rechten Arm und ihm die Finger, die kleinen Finger an der rechten Hand taub geworden sind beim Rennen. Er hat sich dann zwischen den beiden Misano-Wochenenden in Deutschland untersuchen lassen. Er hat gesagt, da gab es sogar eine kleine Operation und die Ärzte haben bei der Operation festgestellt, dass die Situation eigentlich viel, viel schlimmer ist, als man eigentlich geglaubt hat. Er hat trotzdem gedacht, dass er fahren kann in Misano. Er ist am Freitagvormittag auch 20 Runden oder 21 Runden gefahren. Und er hat nachher gesagt, er hat nicht das Gefühl, dass er ihm das Motorrad sicher und konkurrenzfähig kontrollieren kann. Ich meine, wenn du Probleme mit wenn dir dein Arm einschläft und du kannst jetzt vor allem beim rechten Arm, wo du die Vorderbremse hast, du hast kein Gefühl fürs Bremsen, dann ist das natürlich eine gefährliche Situation, nicht nur für ihn, sondern auch für andere Fahrer natürlich. Da hat man eben die Entscheidung getroffen, dass er nicht fährt und sich ausruhen soll. Er vermutet, dass das auch dieses Problem mit diesem Nerv und dem Arm auch entstanden ist durch Überbelastung der vergangenen Wochen. Ich meine, er hatte halt schon trainiert während der Corona-Lockdown-Pause, sagen wir mal. Aber natürlich nicht in dem Ausmaß, wenn du weißt, du fährst jetzt fast eine ganze Saison, ja, und dann so viele Rennen in so kurzer Zeit plus Testfahrten, ja, sicher sehr belastend eben für den Körper. Man geht momentan davon aus, dass sowohl Bradl als auch Crutchlow jetzt am kommenden Wochenende in Barcelona wieder fahren werden. Falls das nicht ist, wer dann nachher einspringen könnte, keine Ahnung, ja.
Gibt es noch Fahrer, die das machen könnten?
Also Alvaro Bautista wurde ja gehandelt, das darf er aber nicht, weil du darfst per Reglement nicht innerhalb von 14 Tagen auf der gleichen Strecke fahren. Und Bautista ist jetzt am Wochenende in Barcelona in der Superbike-WM gefahren, deswegen würde der aus dem Grund gar nicht in Frage kommen. Rein theoretisch gäbe es Dominik Eggeter, der hat einen Vertrag mit Honda für das Superbike-Team, ist dort eigentlich Testfahrer. Das sind aber alle Tests, die in Japan geplant gewesen wären, abgesagt worden, eben wegen der Corona-Pandemie. Und das Superbike-Team, die europäische Basis, wird ja auch von Alberto Pucci gemanagt, sagen wir mal. Der hält sich da aber mehr im Hintergrund auf. Aber und Dominik ist natürlich, hat schon MotoGP-Bikes getestet in der Vergangenheit, ist aber auch schon ein bisschen länger her. Und das waren, glaube ich, hauptsächlich nur so CRT-Bikes, also jetzt nicht diese aktuellen Prototypen-Raketen, die wir haben. Ich glaube, er ist auch nur eine theoretische Variante. Und in Japan hat Honda sicher noch den ein oder anderen lokalen Testfahrer. Ob das Sinn machen würde, jemanden einzusetzen, der jetzt nicht wirklich auf Speed kommen würde, ist eine andere Frage. Aber auf jeden Fall für Honda wäre es natürlich echt problematisch, wenn Bradl und Quattro länger ausfallen, wen sie dann auf die Motorräder setzen. Ja. Mhm. Im Internet wird ja schon gescherzt, dass Alberto Pusch selber fahren soll. Er ist ja früher in der 500er-Klasse gefahren, er hat Rennen gewonnen auch. Also das wäre ja was, ja, wenn man ihn wieder sehen würde.
Also drücken wir Cale Crutchlow und Stefan Bradl die Daumen, dass sie am Wochenende wieder aufs Bike können und dass sie dann auch fahren können, weil das war schon ein bisschen komisch anzusehen. Nur 20 Motorräder dann im Rennen und dann am Ende sind nur 13 angekommen. Wir müssen dann auch jetzt nochmal über KTM sprechen. Paul Espargaro auf Platz 3, Miguel Oliveira auf Platz 5, Ricardo Cuone ist ausgefallen und auch Brad Binder ist ausgefallen. Ganz zu Anfang, die Familie Binder hatte eh kein gutes Wochenende in Misano dieses Wochenende. Juliane, wie bewertest du das KTM-Wochenende? Paul Espargaro ist am Ende auf Platz 3 gekommen, dadurch, dass Quartararo die 3 Sekunden Strafe bekommen hat. Aber er war lange Zeit sehr, sehr konkurrenzfähig und sehr weit vorne. Zwischendurch hatte ich allerdings das Gefühl, dass er den Weg für Quartararo etwas versperrt.
Ja, also man muss sagen, KTM hat auf jeden Fall einen großen Schritt nach vorn gemacht im Vergleich zum ersten Misano-Rennwochenende. Auch wenn man jetzt sagen muss, okay, Lecuona und Binder sind ausgefallen, aber die lagen tatsächlich im Rennen auch nicht schlecht. Also das wären Top-10-Plätze geworden, hätten sie es durchziehen können. Lecuona ist ja tatsächlich kurz vor Schluss gestürzt und lag, glaube ich, auf Platz 6 oder 7. Also das wäre auch ein phänomenales Ergebnis gewesen für ihn. Aber zurück zu Paul Espargaró. Er hat tatsächlich diesmal ein bisschen eine andere Reifenstrategie gewählt und ist mit dem weichen Hinterreifen gefahren. Und du sagtest es wirkte zwischendurch dann gegen Ende hin so, dass er Quartararo ein bisschen im Weg steht. Das hatte dann damit zu tun, dass der weiche Reifen dann eben irgendwann doch mal abbaut und früher seinen Geist aufgibt als so ein Medium oder ein harter Hinterreifen. Aber Espargaro hat das relativ clever gemacht, hat immer sehr spät gebremst, hat Quadrao so ein bisschen in seinen eigenen Stärken geschlagen und hat dann die KTM-Power aus den Kurven heraus genutzt, um ihn immer wieder auf Distanz zu halten. Am Ende, als Joan Mir vorbeiging, hat auch Quadrao die Chance genutzt und ist vorbeigegangen. Aber nichtsdestotrotz, du hast es erwähnt, es wurde dann Platz 3 auch dem Umstand geschuldet, dass Espargaro bis zum Schluss dranbleiben konnte an Quadrao. Also er hat den Rückstand nicht so groß werden lassen, dass die Strafe dann nicht mehr ausgereicht hätte, um ihn noch auf Platz 3 vorrücken zu lassen. Und insofern muss man sagen, die Formkurve zeigt auf jeden Fall im Vergleich zum vergangenen Rennwochenende nach oben. Und Miguel Oliveira auf Platz 5 hat auch wieder ein sehr starkes Rennen gefahren. Er ist ja von weit hinten gestartet, ich glaube von 11 oder 12, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Hat viele Plätze gut gemacht, sicherlich auch von dem einen oder anderen Ausfall profitiert. Aber Platz 5 für ihn, nachdem es ja zuletzt nach seinem Sieg in Spielberg eher so zäh lief, wieder ein gutes Ergebnis für ihn. Und wie gesagt, mit Brad Binder und Lecuona, die lagen auch bis zu ihren Ausfällen in den Top Ten. Das hätte ein gutes Gesamtergebnis für KTM werden können. Aber ich meine, mit 2 Leuten in den Top Ten ist man jetzt sicherlich auch nicht unzufrieden. In den Top 5 sogar.
Von Top 5 und Platz 15 war es für Miguel Oliveira nach dem Qualifying. Also er hat es wirklich durchs Feld so ein bisschen gepflügt und hat am Ende dann diesen 5. Platz geholt, was für ihn sicherlich ein richtig gutes Rennen gewesen ist. Jetzt, Gerald, müssen wir über den Mann sprechen, der wohl letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, wie du selber dann gemutmaßt hast. Andrea Dovizioso ist hier auf Platz 8 gefahren, unter Ferner Liefen, 13 Sekunden hinter Maverick Viñales. Von Dovizioso hat man in diesem gesamten Rennen quasi gar nichts gesehen. Er ist der WM-Führende und ich habe selten bei einem WM-Führenden ein so mittelprächtiges Gefühl gehabt wie bei Andrea Dovizioso. Was ist da los? Das ist seit ein paar Rennen komplettes Mittelmaß, seit dem 2. Spielbergrennen. Das ist ein komplettes Mittelmaß bei ihm.
Ja, wie gesagt, er hatte in Jerez mit Platz 3 gut angefangen. Das ist eine für Ducati immer schwierige Strecke gewesen. In Spielberg hat er ein Rennen gewonnen. Da haben wir von Saisonbeginn gesagt, selbst als wir gerechnet haben, dass Marquez das Ganze hier dabei ist, haben wir gesagt, wenn Dovizioso Weltmeister werden will, dann muss er auf jeden Fall beide Spielbergrennen gewinnen. Jetzt hat er es nicht geschafft, hat auch nur eins geschafft, einen Sieg dort geschafft. Und alle anderen Rennen waren eigentlich schlecht. Ja, das sagt er auch selber. Und er sagt auch selber, dass das Speed nicht passt. Und er glaubt auch nicht, dass es reichen wird für den WM-Titel mit diesem Speed, den er einfach hat oder nicht hat. Das ist ihm klar. Und er ist eigentlich selber verwundert darüber, dass er überhaupt die Weltmeisterschaft anführt. Er hatte jetzt auf seinem Hinterteil stehen gehabt, unemployed, also arbeitslos, das war ein neuer Spruch. Er hat gesagt, er hat mit seinen Freunden gewettet, dass er diesen Spruch verwenden muss, wenn er nach Misano 1 die WM anführt. Und er ist Siebter geworden und hat die WM angeführt, ja, weil eben Quartararo gestürzt ist beim ersten Rennen. Und jetzt wieder Achter, sagen wir mal, es war ja nochmal um einen Platz schlechter. Und es sind viele Fahrer vor ihm gestürzt, ja, die schneller waren. Also im schlimmsten Fall wäre er vielleicht gar nicht in die Top 10 gekommen und führt immer noch die WM an.
Ja.
Total kurios, aber es ist klar, dass da halt einiges nicht passt. Und er sagt halt, es ist diese neue Hinterreifenkonstruktion. Dadurch kann er von Michelin, die es eben in diesem Jahr gibt, dadurch muss er komplett anders fahren als in den vergangenen 3 Jahren. Das Setup muss ganz anders sein, aber er muss auch ganz anders fahren, speziell Bremsphase, Kurveneingang. Der Bereich, wo Bagnaia so extrem stark ist, also der hat genau rausgefunden, wie es geht. Und Dovizioso sagt, er weiß auch, was er tun muss auf der Strecke, aber es dann wirklich so umzusetzen, das fällt ihm einfach schwer. Und das sagt er jetzt seit Wochen im Prinzip. Und es ist natürlich, auf der einen Seite kann ich es verstehen, weil er ist jetzt so lange mit Ducati unterwegs. Er hat in den letzten 3 Jahren wirklich einen Weg gefunden, um wirklich sehr, sehr gut zu sein und sehr konkurrenzfähig zu sein mit der Ducati. Und sich dann komplett umzustellen, ist schwierig, ja. Ein Bagnaia tut sich da vielleicht leicht, oder ein Johann Zarco, ja, der die Ducati mit anderen Reifen gar nicht kennt, ja. Und Bagnaia, okay, der ist jung, der kann einfach radikal was Neues probieren und probiert es, ja, weil für ihn geht es um die Zukunft, überhaupt in der MotoGP zu sein als junger Fahrer. Und Dovizioso tut sich da einfach schwer. Kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite, er hat so viel Erfahrung und ist ein Top-Fahrer, das müsste er eigentlich hinbekommen, ja. Und vor allem jetzt ist die halbe Saison vorbei und hat es immer noch nicht geschafft. Das ist einfach der Punkt, der einfach ja, auch ihm immer ratlos zurücklässt nach jedem Rennen. Also er sagt eigentlich immer das Gleiche, ja. Und sie finden einfach diese Lösung nicht. Und das ist vor allem für einen Mann mit so viel Erfahrung ja, bedenklich. Ja, vielleicht denkt er auch viel zu viel nach und sollte einfach viel mehr Gefühl auf sein Gefühl hören. Keine Ahnung, ja. Aber es ist natürlich keine tolle Situation für ihn.
Aber es liegt eher an ihm als an der Ducati, oder? Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass Ducati jetzt nicht die allergrößte Motivation jetzt besitzt, jemanden, der 2021 nicht mehr auf dem Motorrad sitzt, vielleicht dann noch die allerschnellste Maschine hinzustellen. Natürlich möchte man den WM-Titel etc. Aber es liegt anscheinend wirklich nur an ihm und nicht an Motorrad, weil wir sehen ja bei Francesco Bagnaia, die Speed, der hatte ja die Speed.
Ja, und Jack Miller zeigt ja auch immer wieder auf, was man rausholen kann. Gestern hatte Miller jetzt nicht die Pace von Bagnaia, das hat er schon auch vor dem Rennen gesagt. Aber beide jungen Fahrer sind eigentlich immer besser als das Ducati-Werksteam. Und also von der Technik her, keine Ahnung, da gibt es, glaube ich, keine großen Unterschiede. Ja? Und Dovizioso wird sicher unterstützt werden bis zum Schluss, ja, weil man will halt gemeinsam Weltmeister werden. Das ist ganz sicher das Ziel. Aber vielleicht tüftelt man und denkt in der Ducati-Werksteam-Box zu viel nach, während man bei Pramac halt einfach Gas gibt. Ja? Keine Ahnung. Ja? Aber das könnte ich mir natürlich auch vorstellen als eine Begründung. Ja? Miller wird nächstes Jahr im Ducati-Werksteam fahren und nach diesen Leistungen gehe ich eigentlich davon aus, dass das Bagnaia auch sein wird, ja. Also fürs Ducati-Werksteam sieht es eigentlich fürs nächste Jahr eigentlich recht cool aus, ja, mit zwei neuen jungen Leuten, die konkurrenzfähig sind. Und ja, warum sie es mit Dovizioso jetzt nicht schaffen. Wie gesagt, jetzt kommt Barcelona. Das ist eine Strecke, wo er in den vergangenen Jahren sehr stark war, Rennen gewonnen hat. Da müsste er eigentlich gewinnen oder zumindest um den Sieg kämpfen. Wenn er dann wieder nur so Achter wird, dann wird es halt schwierig, dass er da Weltmeister wird.
Wir werden sehen. Das ist eine sehr spannende Entwicklung, die es da bei Andrea Dovizioso und der Ducati gibt. Im Moment ist er ja noch auf Platz 1, also wir jammern ja auch noch auf relativ hohem Niveau, aber der Vorsprung ist geschmolzen und er muss sich jetzt seiner eher wehren und muss sehen, dass er dann in den nächsten Runden wieder oder in den nächsten Rennen wieder konstant punktet, um diese Führung dann auch zu behalten, auch wenn sein Selbstvertrauen da im Moment nicht so ganz groß ist. Juliane, gibt's noch wen, über den wir sprechen müssen, über den wir noch nicht gesprochen haben bislang?
Wir können vielleicht noch über was Kurioses in Bezug auf Jack Miller sprechen. Ihr habt ihn ja gerade schon erwähnt und wir hatten ihn auch vorher kurz als ja Kurzzeitführenden in der ersten Kurve im Gespräch. Also er hatte ja einen sehr guten Start, ist aber auf der ersten Runde schon von Vinales kassiert worden und ist dann aufgrund eines eigenen Fehlers auch ein paar Positionen zurückgefallen, hing dann hinter Quartararo fest. Und das war tatsächlich sein Pech, denn wie sich im Nachhinein herausstellte, hat er dabei ein Abreißvisier von Quartararo aufgesammelt. Das hat sich in seiner Airbox verfangen und dadurch konnte er dann nicht mehr weiterfahren, weil das ja die ganze Technik im Motorrad beeinflusst hat. Und ich glaube, nach 7 Runden oder so ist er dann an die Box abgebogen, weil nichts mehr ging. Ein sehr unglücklicher Umstand, den man tatsächlich relativ selten sieht. Ich glaube, das ist in der Vergangenheit, soweit ich mich erinnern kann, nur Tito Rabat mal passiert. Aber manchmal ja, sind es Vögel, Rehe oder eben Abreißvisiere, die man da auf der Strecke trifft und dann aufsammelt. Und für ihn war das dann leider das Aus. Ich glaube, sonst hätte er vielleicht auch im Kampf um die Podestplätze, mindestens die Top 5, eine Rolle spielen können. Also seine Pace und auch sein Start waren ja durchaus vielversprechend.
Aber da fragt man sich schon, was man der Welt getan hat, wenn einem ein Abreißvisier das Rennen versaut, oder?
Absolut. Er war erst relativ sauer, weil er ja, als er an der Box ankam, nicht wirklich wusste, was das Problem ist, technisch gesehen. Und dann hat man eben im Motorrad geschaut, hat dieses Abreißvisier gefunden, das ja dankenswerterweise immer mit der Nummer des jeweiligen Fahrers ausgestattet ist. Und da stand die 20 von Quartararo drauf. Und er hat es dann aber mit Humor genommen und auf Instagram gepostet und Quartararo angesprochen und gesagt, du, ich habe hier was von dir in meinem Motorrad gefunden. Also insofern konnte er dann am Ende drüber lachen, aber ist natürlich mega Pech für ihn gewesen.
Absolut. Jack Miller dann ausgefallen. Wir haben eine Fahrerwertung im Moment, die sagt, dass Andrea Dovizioso mit 84 Punkten führt, dahinter Fabio Quartararo und Maverick Vinales jeweils mit 83 Punkten, Juan Mir mit 80 Punkten auf Platz 4 und Franco Morbidelli, Jack Miller und Takaaki Nakagami mit 64 beziehungsweise 63 Punkten auch noch nicht so weit dahinter. Und wir haben noch 7 Rennen. Gerald, wir steuern auf ein famoses Finale dieser MotoGP-WM hinzu.
Ja, absolut. Und so abwechslungsreich, wie es jetzt bisher war, wird es bestimmt auch weitergehen, weil man kann einfach nicht vorhersagen, wie wird das nächste Rennen. Es hängt von der Streckencharakteristik ab, von Gripverhältnissen. Wie gesagt, Andrea Dovizioso ist ein Beispiel, der könnte in Barcelona gewinnen und super stark sein wie in den vergangenen Jahren. Der könnte aber auch nur Achter werden und das weiß keiner. Ja, es weiß nicht einmal er selber, wie wird's, wenn ich jetzt nach Barcelona gehe. Und das trifft eigentlich auf so gut wie alle Fahrer zu. Also es bleibt spannend und einen klaren Favoriten gibt es, glaube ich, nicht. John Mir, über den wir jetzt schon viel gesprochen haben, der hat das Einzige jetzt eine gute Konstanz reingebracht, aber wenn er jetzt einen Ausfall hat, dann ist es auch wieder ein Problem. Ja? Also konstante Ergebnisse, konstant wichtig, Top-Ergebnisse sammeln, wer das schafft, der wird am Ende Weltmeister, aber es gibt viele Kandidaten dafür.
Herrlich, sowas wollten wir die letzten Jahre immer und da hat Marc Marquez alles abgeräumt und da haben wir gesagt, Mensch, die WM ist vielleicht ein bisschen langweilig, dieses Jahr könnte es nicht spannender sein. Das war die MotoGP. Wenn wir uns gleich nochmal wieder hören, dann werden wir über die Moto2 und die Moto3 sprechen, unter anderem über ein gutes Rennen von Marcel Schrötter, aber der nicht mehr so der allerbeste Freund von Javi Vierge ist und wir haben einen Dreikampf an der Spitze und wir haben ein absolutes Regenrennen da gestern gehabt in Misano, in einem eigentlich doch regensicheren Gebiet. Das gleich alles hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten
und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.
Die Moto2 hatte gestern ein ganz, ganz komisches Rennen, wenn wir das mal so sagen dürfen. Wir haben am Ende Enea Bastianini von Marco Bezzecchi und Sam Lowes gesehen. Luca Marini auf Platz 4, Marcel Schrötter auf Platz 5. So weit, so normal. Bastianini, Bezzecchi und Marini führen die WM-Wertung an und sie sind die Favoriten auf den WM-Titel. Aber Juliane, das war ein ganz komisches Rennen gestern. Es musste erst wegen Regen unterbrochen werden. Dann sollten die Fahrer wieder neu auf die Strecke. In der Aufwärmrunde haben sie sofort wieder ihre Hände gehoben, haben gesagt, wir können hier nicht fahren, hier regnet es immer noch. Dann musste es wieder unterbrochen werden. Und am Ende war es ein 10-Runden-Rennen, was Bastianini vor Bezzecchi und Sam Lowes für sich entschieden hat. Das war ein sehr krudes Rennen da gestern.
Absolut. Ich glaube auch tatsächlich, dass die wenigsten mit Regenschauern gerechnet haben. Also die Prognose hatte zwar angezeigt, es wird bewölkt, aber Regen, damit war eigentlich erst, wenn überhaupt, später zu rechnen. Aber es gab dann eben diesen, wenn auch kurzen und nur leichten Regenschauer. Deswegen musste man das Rennen zum ersten Mal in der 7. Runde abbrechen, wobei da einige Fahrer noch gesagt haben, also so schlimm war es jetzt nicht, wir hätten auch weiterfahren können. Natürlich vor allem die zu dem Zeitpunkt vorne lagen und gut dabei waren. Aber als man dann das Rennen wieder neu starten wollte und alle auf Slicks wieder rausgefahren sind, also auf Trockenreifen, weil die Strecke praktisch nur an wenigen Stellen leicht angefeuchtet war, da hat es dann wieder stärker angefangen zu regnen, allerdings wieder nur in einigen Streckenbereichen. Das war dann den Fahrern aber auch zu viel und sie haben gemerkt, nee, das geht nicht, das ist zu gefährlich. Also wieder retour, wieder zurück an die Box und dann musste man eben warten, bis die Strecke abgetrocknet ist. Das war glücklicherweise relativ schnell der Fall, weil die Sonne wieder rauskam und der Asphalt relativ schnell wieder trocken geworden ist. Und dann, wie du sagtest, hatten wir dieses Sprintrennen über 10 Runden und das verändert natürlich so eine Dynamik total. Wir hatten solche Rennabbrüche in dieser Saison ja schon öfter, zwar damals aufgrund von Stürzen, aber schon da hat man gesehen, das zweite Rennen, das hat dann nochmal meistens eine andere Wende genommen als das erste, weil man fährt mit weniger Benzin im Tank. Man hat eventuell neue Reifen, entscheidet sich für eine andere Mischung und das bringt natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik rein. Auch wenn man sagen muss, Enea Bastianini lag ja schon beim Abbruch vorn und hat letztendlich auch das zweite Rennen gewonnen. Aber dahinter lief es gerade so ein bisschen für Marini eher schlecht. Also er war so ein bisschen, auch was die WM angeht, der Verlierer dieses Neustarts. Aber insgesamt war es schon ein bisschen verwirrend und sicherlich für die Fahrer auch nicht einfach, sich dann nochmal auf so ein komplett anderes Rennen mit nur 10 Runden einzustellen.
Marini, der ein bisschen der Verlierer da in dieser Top 3, die wir im Moment haben in der Fahrerwertung in der Moto 2 mit 13 Punkten. Er hat immer noch die Führung inne vor Enea Bastianini, aber die ist geschrumpft. Er hat nur noch 5 Punkte Vorsprung. Und dahinter dann Marco Bezzecchi im Moment mit 20 Punkten Rückstand auf Luca Marini. Das ist also die Top 3. Auf Platz 5 ist eingefahren Marcel Schrötter. Gerald, ich habe eben schon gesagt, er und Xavier Wiersch werden vielleicht nicht die allerbesten Freunde. Es gab ein paar Runden vor Schluss in diesem Sprintrennen eine Situation, da wollte Schrötter an Wiersch vorbei und hat ihn abgeräumt. Wiersch ist dann von der Strecke abgekommen, ist gestürzt und konnte das Rennen nicht mal weiterfahren. Hat sehr, sehr, sehr sarkastisch noch den Daumen hoch gemacht, als er wieder aufgestanden ist und war anscheinend stinksauer. Hat sich das Ganze inzwischen aufgeklärt und was ist da passiert?
Ja, die zwei waren ja auch mal Teamkollegen und kennen sich daher. Also es war Zweikampf, also es wurde extrem hart gekämpft in diesem Rennen. Und in der Vergangenheit hat man Marcel Schrötter ja immer wieder vorgeworfen, dass er im Zweikampf zu zahm ist oder zu sehr zurücksticht und vorsichtiger ist, ja. Und wie es hier angefangen haben zu kämpfen, habe ich mir gedacht, na, heute hält er endlich einmal rein, ja. Und dann ist es zu diesem Crash gekommen. Ich meine, er war innen, Bjerke war außen, ist reingezogen. Ich sehe es als klassischen Rennunfall, ehrlich gesagt, weil sie eigentlich eh auf gleicher Höhe waren. Schrötter war im Prinzip innen. Ja, Rennunfall, würde ich es beurteilen. Ihm hat es dann trotzdem Plätze gekostet. Und hat es dadurch auch noch nicht aufs Podium geschafft, aber P5 ist okay. Und ich würde es, wie gesagt, als Rennunfall abhaken und etwas parteiisch zu sein. für unseren Deutschen würde ich sagen, endlich hat er mal reingehalten, ja, weil das war ihm echt oft in der Vergangenheit nicht so.
Ja. Aber er hat eigentlich ein ganz gutes Rennen abgeliefert. Er war zwischendurch sogar auf Platz 2 und hat auch gekämpft, aber am Ende so ein ganz kleines bisschen fehlte der Speed schon, oder?
Genau, ich würde es genauso sehen, wie du es gesagt hast. Ja, es hat am Ende dann ein bisschen was gefehlt. Auch eben nach dieser Situation hat er dann relativ schnell Plätze verloren und konnte dann nicht mehr zulegen und ist dann eigentlich ziemlich alleine nach Hause gefahren. Aber er hat sich in Szene gesetzt. Ja, er hat vorne mitgemischt, hat Manöver gezeigt und ist mit Platz 5 belohnt worden. Finde ich okay. Ja, also es ist halt immer wichtig, dass du dass du tolle Rennen zeigst. Ja, ich meine, wenn wir uns erinnern, vergangenes Jahr Thailand Moto2-Rennen, da ist ein Ikale Kona ein super Rennen gefahren und hat dafür einen MotoGP-Vertrag bekommen. Ja. Also und Fabio Quartararo hat zwei tolle Moto2-Rennen gezeigt und hat damit einen MotoGP-Vertrag bekommen. Ja, also du musst dich in Szene setzen und hat er jetzt wieder gemacht und ich hoffe natürlich, dass er weiter auf dem Niveau fährt und dass noch weitere Podestplätze kommen, weil das ist natürlich ganz klar das Ziel, Podium zu sein, Rennen zu gewinnen, wobei die drei Italiener, Bastianini, Bezzecchi und Marini, die sind schon sehr, sehr stark in dieser Saison, muss man auch sagen.
Juliane, wer macht auf dich von den Top 3, vielleicht dann auch noch Sam Lowes als Vierter, der ein gutes Rennen gezeigt hat hier in Misano, wer macht auf dich im Moment den stärksten Eindruck?
Es ist schwer zu sagen. Also ich hatte ja ehrlich gesagt nach dem Sieg von Marini im ersten Misano-Rennwochenende so den Eindruck, okay, der zieht das jetzt durch, gewinnt auch das zweite, dann ist es ein Doppelsieg, das ist Motivation und er nutzt das Momentum und macht dann so weiter. Jetzt durch den Restart ist er nur auf Platz 4 gelandet. Also ich meine, das ist immer noch okay, aber so eng wie es in der WM zugeht, kann das dann eben am Ende entscheidend sein. Und Enea Bastianini hat jetzt eben in dem zweiten Rennen wirklich ja souverän vorneweg das Rennen dominiert. Ne? Also am Anfang, ich denke, wenn das Rennen normal weitergelaufen wäre, wäre es für ihn nicht so ein klarer Durchmarsch geworden. Aber das Sprintrennen hat er absolut in der Hand. Insofern denke ich schon, dass es zwischen den beiden ja sich entscheiden wird, wobei Bezzecchi ist auch nicht zu unterschätzen, aber ich glaube, er macht in den Rennen noch ein bisschen zu viele Fehler, als dass er dann am Ende tatsächlich die Nase vorne hat, aber man weiß es nie, also ist mega schwer zu sagen. Ich glaube, ja, Enea Bastianini kann natürlich befreit auffahren, weil der hat einen MotoGP-Vertrag für das nächste Jahr. Bei Luca Marini wird im Moment noch drüber gesprochen, dass er auch in den MotoGP aufsteigt, auch mit Ducati, aber eigentlich sind alle Plätze besetzt, wenn Ducati in der MotoGP an Tito Rabat festhält. Das ist im Moment alles so ein bisschen in der Schwebe, da weiß man nicht, ob das im Hintergrund im Kopf irgendeine Rolle spielt. Aber man will auf jeden Fall, dass Luca Marini auch im nächsten Jahr aufsteigt und er will das natürlich auch auf der Strecke beweisen, dass das verdient hat. Ob er sich da zu viel Druck macht oder nicht, das sind alles so ein bisschen Spekulationen. Ich glaube, er ist eigentlich erfahren genug, um das durchzuziehen, aber er hat auf jeden Fall mit Bastianini einen starken Gegner. Also ich könnte mich jetzt nicht auf jemanden festlegen, ehrlich gesagt.
Luca Marini 125 Punkte, Enea Bastianini 120 Punkte, Marco Bezzecchi 105 Punkte. Es könnte sein, dass wir auch hier einen spannenden Dreikampf um den WM-Titel sehen werden und Luca Marini im Moment nur noch 5 Punkte Vorsprung. Auf Platz 10 im Moment Marcel Schrötter mit 48 Punkten mit seinem Platz 5 hier am Wochenende in Misano. Und dann haben wir noch ein Rennen, das haben wir in der Moto3 gehabt und das hat Romano Fenati gewonnen. Der war bislang in dieser Saison noch gar nicht aufgefallen, aber der hat hier ein richtig gutes Rennen abgeliefert und hat seinen ersten Saisonsieg geholt vor Celestino Vietti und Ayo Gugler. Die beiden Ayo Gugler vor allen Dingen ist jetzt 2 Punkte an Albert Arenas dran, der nur Vierter wurde, in Anführungsstrichen nur Vierter wurde. Und Vierter ist Celestino Vietti durch seinen zweiten Platz. Gerald, Romano Fenati, von dem hatten wir bislang gar nichts gehört in dieser Saison und auf einmal fährt er hier so ein Rennen.
Ja, total. Es war so eine komplett verrückte letzte Runde mit so vielen Duellen. Es war auch mal kurz Jaume Massier vorne und er ist aber nur Fünfter geworden und du hast die ersten 9 Fahrer in einer Sekunde, also crazy Rennen, hätte jeder gewinnen können. Und für Fenati ist es natürlich noch eine besondere Geschichte, dass es da jetzt in Misano geklappt hat, weil wir erinnern uns vor 2 Jahren, wie es da den Skandal gegeben hat in der Moto2, wo er einem anderen Fahrer in die Bremse gegriffen hat, dann gesperrt war und seine Karriere im Prinzip am Ende war, extrem viel Hassbotschaften übers Internet bekommen hat und so weiter. Er hat dann letztes Jahr den Neustart gemacht in der Moto3, hat dann auch ein Rennen gewonnen, war eigentlich, hätte ich mehr erwartet mit seiner Routine, als er letztes Jahr dann gezeigt hat. Und dieses Jahr bei Husqvarna im Team von Max Biaggi und Peter Oettel. Die Husqvarna ist im Prinzip eine KTM, wo Husqvarna draufsteht. Also da gibt es technisch jetzt keine Unterschiede. Aber insgesamt ist Fenati da doch hinter den Erwartungen geblieben, weil man hat schon gerechnet, dass man sich mit einem so erfahrenen Mann, der erwiesenermaßen Talent hat, vorne mitmischen kann. Und das war einfach bis jetzt überhaupt nicht der Fall. jetzt hat es geklappt. Wäre natürlich schön, wenn der Knoten platzt und wir das öfters sehen. Er ist jetzt mit 12 Siegen der Fahrer, der die meisten Moto3-Rennen der Geschichte gewonnen hat, seit es diese Klasse gibt. Und für Husqvarna war es überhaupt der erste Sieg in der Weltmeisterschaft. Also ein Tag, der sicher in die Geschichte eingegangen ist. Und für Fenati natürlich persönlich, dass es ausgerechnet in Misano geklappt hat, wo ihm vor 2 Jahren fast seine Karriere vorbei gewesen wäre. Solche Geschichten schreibt auch nur der Motorradsport. Ja. Ja,
absolut. 9 Fahrer, du hast es gesagt, innerhalb von einer Sekunde. Dadurch kommt es dann ja auch manchmal zustande, dass jemand wie Albert Arenas dann nur in Anführungsstrichen auf Platz 4 fährt. John McPhee am Ende dann auch nicht wirklich weit vorne ist und hier keine gute Rolle spielt. Auf Platz 10 ist er am Ende eingefahren und somit haben wir dann auch wieder ein spannendes Rennen in dieser Moto 3. Albert Arenas vor Ayo Ogola und John McPhee auf Platz 3. Destino Vietti auf Platz 4, der mit seinem zweiten Platz hier 20 Punkte holen konnte. Aber Juliana Ayogula, über den spricht man zu selten. Das war jetzt schon sein 6. Podium in diesem Jahr. In dieser so unkonstanten Moto 3 ist er eine der Konstanten.
Absolut. Also man übersieht ihn immer so ein bisschen, weil das ist so ein ruhiger, freundlicher Japaner, eher unauffällig und macht jetzt in den Rennen, aber immer in echt Bombenjob, muss man ja sagen. Also hält sich da aus den Scharmützeln und so raus, fährt sehr clever, eigentlich so ein bisschen wie Albert Arenas, aber hat tatsächlich jetzt im Vergleich zu ihm mehr Podestplätze rausgeholt. Bisher noch keinen Sieg, aber er stand mit Ausnahme von 2 Rennen, einmal ist er 4. geworden, einmal ausgefallen, immer auf dem Podium als 2. oder 3. Also in puncto Konstanz schlägt er die anderen eigentlich. Und ihn muss Arenas auf jeden Fall fürchten, weil er ist einer, der auch in der Lage ist, wenn er relativ weit hinten startet, schnell vorzukommen und dann die letzten paar Runden clever zu agieren, um dann noch so einen Podestplatz abzugreifen. Das ist jetzt Arenas in den letzten 3 Rennen nicht gelungen. Er ist einmal 5. geworden, einmal ausgefallen, einmal 4. geworden. Und insofern hat Ogura von dem Vorsprung von Arenas immer ein bisschen mehr abgeknabbert und liegt jetzt eben nur noch 2 Punkte hinten. Also da ist auch wie in den anderen Klassen alles offen.
Absolut. Albert Arenas 119 Punkte, Ayo Ogola 117 Punkte, John McPhee 98 Punkte und Celestino Vietti 86 Punkte. Das ist die Moto3-Wertung im Moment. Dennis Oenschü hat auch ein gutes Rennen abgeliefert, über den wir ja vor 2 Rennen gesprochen hatten. Auf Platz 7 ist er am Ende eingefahren und hat damit auch ein paar Punkte dann geholt, 9 an der Zahl. Gerald, das war das Wochenende oder es waren die 2 Wochen in Misano. Jetzt geht's aber nahtlos weiter nach Barcelona. Passiert noch irgendwas bis zu den ersten freien Trainings oder bereiten sich die Rennstelle bzw. Fahrer einfach nur auf dieses Rennen vor?
Also da passiert jetzt nicht viel bis zum Rennen. Ich meine, das ganze Fahrerlager wurde abgebaut. Die LKWs sind auf der Reise von der Adriaküste quer durch Italien, dann rauf Frankreich und runter nach Barcelona. Und dann wird dort alles aufgebaut am Donnerstag spätestens, damit am Freitag das Training beginnt. Also da passiert jetzt gar nichts. Die Fahrer werden auch nicht so viel machen und sich jetzt mal ausruhen, 2-3 Tage. Stefan Pradl hoffen wir natürlich, dass er fit zurückkehrt und das Rennwochenende bestreiten kann. Und wie gesagt, wir sollten in den kommenden Tagen oder im Laufe des Barcelona-Wochenendes auch die Bestätigung von Petronas Yamaha bekommen, dass Valentino Rossi für nächstes Jahr unterschrieben hat. Ja, und dann freuen wir uns wieder auf ein neues Rennwochenende, wo alles durchgewürfelt werden kann und wir echt nicht wissen, wer dort als Favorit ist.
Und wie wir uns auf dieses Wochenende freuen, weil nächste Woche gibt es dann auch wieder eine neue Ausgabe von der Schräglage hier auf meinsportpodcast.de und dann werden wir das Rennwochenende in Barcelona dann auch Revue passieren lassen. Also eine ganze Menge los und wir haben eine unglaublich spannende MotoGP-WM und das ist doch das, was wir alle haben wollten. Wir haben super Sport, wir haben spannende Positionskämpfe, wir haben immer wieder andere Sieger und wir können uns im Moment auf gar nichts verlassen. Auf was ich mich verlassen kann, ist die Expertise von meinen Kollegen von motorsporttotal.com. Juliane, vielen Dank für deine Hilfe.
Ja, danke auch. Bis zum nächsten Mal.
Gerald, vielen Dank auch für deine Unterstützung.
Danke und viel Spaß bei den Rennen in Barcelona.
Den werden wir hoffentlich alle haben. Uns viel Spaß allen nächstes Wochenende dann bei diesen Rennen in Barcelona. Das war die neue Ausgabe von Schräglage hier auf meinsportpodcast.de. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt auf jeden Fall motorsporttotal.com auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram etc. Und es sollte auf jeden Fall auch in euren Bookmarks sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
We'll be right back.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.